Liebe Freunde, ein deutscher Bischof fliegt zum ersten Mal nach Amerika. Und vor der Abreise, da warnen ihn seine Freunde vor den amerikanischen Journalisten, sagen, pass auf, die stürzen sich auf dich wie die Schmeißfliegen und die quetschen dich aus und drehen dir das Wort im Mund rum. Am besten ist, du spielst den Naiven und sagst möglichst wenig. Als der Bischof auf dem Flughafen bei New York ankommt, stürzen sich die Reporter tatsächlich, genau wie er das gesagt hat, vorher auf den drauf, stellen dem 1000 Fragen. Zum Beispiel fragt ihn einer, Herr Bischof, werden Sie hier auch ein Nachtlokal besuchen? In diesem Moment fällt dem Bischof die Warnung seiner Freunde ein. Er setzt sein harmloses Gesicht auf und fragt ganz unschuldig zurück, gibt es denn hier Nachtlokale? Daraufhin steht in der Ausgabe der amerikanischen Zeitung, erste Frage des deutschen Bischofs bei Betreten des Flughafens, gibt es hier Nachtlokale? Der Bischof hatte diese Frage tatsächlich so gestellt, aber so aus dem Zusammenhang gerissen, ergab das über den armen Mann ja ein ganz falsches Bild. Und so kann es auch passieren, wenn man einzelne Bibelverse so aus dem Zusammenhang rausreißt, dass da ein ganz falsches Bild entsteht. Also ich zum Beispiel möchte heute reden über einen Vers aus der Apostelgeschichte. Das ist ein kurzer Satz aus der langen Predigt des Apostels Paulus. Der Satz steht in der Apostelgeschichte 17, Vers 27 und heißt, keinem von uns ist Gott fern. Der Satz ist goldrichtig, aber so aus dem Zusammenhang genommen, kann man den auch ganz falsch verstehen. Also so für sich genommen ist das ja eine ziemlich schwammige Aussage. Und um das zu unterschreiben, da muss man nun nicht unbedingt ein Christ sein. Das kann ja auch jeder New Age-Anhänger und jeder Esoteriker unterschreiben. So nach dem Motto, Gott ist überall. Und der steckt auch im Atomkern und im Apfelkern und auch im Kern des Menschen, also in meiner Seele. Gott ist in allen Dingen, aber Gott ist keine Person oder so. Aber so allgemein redet der Apostel Paulus von Gott nicht. Sondern wenn der von Gott redet, dann redet er von einer Person, von Gottes Sohn. Er redet von Jesus, das ist sein Thema. Jesus, das ist nämlich der springende Punkt am christlichen Glauben. Das ist der Punkt, wo Gott den Menschen nahe gekommen ist. Wo Gott seine Liebe auf den Punkt gebracht hat. In Jesus ist Gott Mensch geworden. Und seitdem muss jeder, der von Gott redet, von Jesus reden. Sonst redet er am Thema vorbei. Deswegen reden zum Beispiel die Moslems, wenn sie von Gott reden, am Thema vorbei. Weil die ja nicht anerkennen, dass Jesus der Sohn Gottes war. Und in der Bibel steht drin, wer das nicht anerkennt, der ist der Antichrist. Und deswegen ist ja der Islam eine antichristliche Religion. Also das nur nebenbei. Ich möchte heute reden über diesen Satz, keinem von uns ist Gott fern. Und damit das nicht daneben geht, muss ich euch über den Zusammenhang informieren. Ich habe das erwähnt schon, der Satz ist gesagt worden vom Apostel Paulus. Und das ist der Mann, der das Christentum nach Europa gebracht hat. Und als der im Zentrum des damaligen Europa in Athen gepredigt hat, da hat er diesen Satz gesagt. Keinem von uns ist Gott fern. Jetzt muss ich euch aber erst mal ein bisschen über die Situation im damaligen Athen informieren. Während unsere Vorfahren, die ollen Germanen, noch in Mini-Recken aus Bärenfell durchs Unterholz krochen und Heidelbeeren sammelten, und noch gar nicht auf der Bühne der Geschichte erschienen waren, da hatten die Griechen schon eine lange und glanzvolle Geschichte hinter sich. Es hat wohl selten einen Platz auf dieser Welt gegeben, der mit den Namen von so vielen Genies und Spitzenreitern verbunden ist wie Athen. Selten sind so viele Denker und Dichter auf einem Haufen zusammengesessen im Laufe der Zeit. Sicher habt ihr alle schon massige Namen gehört wie Homer und Sokrates und Plato und so weiter. Aber selbst wenn euch das völlig fremd ist, wenn ihr irgendeine Tageszeitung aufschlagt, dann könnt ihr sehen, wie die wichtigsten Begriffe von A bis Z, von Atom bis Zoologie, aus der griechischen Sprache stammen. Zum Beispiel Demokratie, Philosophie, Musik, Physik, Mathematik, Politik und so weiter. Aber die Griechen, das waren ja nicht nur Asse auf dem Gebiet des Geistes, sondern auch auf einem anderen Gebiet. Die haben zum Beispiel die Olympiade erfunden, und die klassische Kunst. In Athen, da steht der berühmte Parthenon-Tempel mit seinen 98 schlanken Marmorsäulen. In Athen ist jedes Balkon und jeder Türgriff ein Kunstwerk. Und in dieses Eldorado der Schönheit der Denker und der Geisteshelden und Dichter, da will nun Paulus seine Botschaft von Jesus bringen. Zunächst unternimmt er einen Spaziergang durch die Stadt, aber je länger er das tut, umso mehr kommt er in Wut. Und zwar foppt er sich über die vielen Götterstandbilder. Dort, wo bei uns eine Litfaßsäule steht, da stand bei denen ein Götterstandbild. Wo man auch hinspuckte, traf man auf so eine olympische Figur mit göttlich geschwungenen Waden, fein polierten Mindern aus weißem Marmor, dutzendweise an jeder Ecke, wie bei uns im Museum. Den Paulus machte das je länger nicht mehr nervös. Nicht, weil die alle oben ohne und auch unten ohne waren. Das war ja Kunst, kann man ja nichts dagegen sagen. Sondern weil der Paulus einfach nicht fassen konnte, wie gebildete Menschen so primitiv sein konnten, wie die als kluge und tüchtige Menschen an Götter glauben können, die sie sich im eigenen Kopf ausgedacht und mit eigenen Händen gemacht haben. Also solche Primitivlinge, die gibt es ja heute unter uns auch in Massen. Zum Beispiel die, die sich an ihren preisgünstig gekauften Zweitwagen so vorne ein Kleeblatt dran kleben, weil sie denken, das schützt vor Unfall und Gefahr. Oder wenn sie einer höheren Gehaltsstufe angehören, eben so versilbertes Hufeisen an ihren Mercedes dran schrauben. Bei denen muss ja eine Schraube locker sein. Auch 200 PS unter der Haube können eine gewisse Leere unter der Mütze nichts ersetzen. Und der Hubraum des Autos, der sollte den des Gehirns nie übersteigen. Es ist doch nicht zu fassen, was moderne Menschen des 21. Jahrhunderts, angeblich aufgeklärte, gebildete Menschen, sich an abergläubischen und okkultistischen Vorstellungen leisten. Ich meine, das weiß ich auch, dass das Unglück bringt, wenn eine schwarze Katze über den Weg läuft. Aber ob das Unglück bringt, hängt doch davon ab, ob ich ein Mensch oder eine Maus bin. Und das Schlimme ist doch, dass sich die Menschen heute so eine Mausgesinnung angeeignet haben. Dass sie Angst haben, zum Beispiel vor der 13. Muss man mit der Lufthansa fliegen, mit der deutschen Lufthansa. Ich bin neulich geflogen, hatte auf der Reihe 14 meinen Platz, gehe rein, zähle so 9, 10, 11, 12, 14. Ich dachte, Moment, habe ich mich verzählt? 9, 10, 11, 12, 14. Bei der deutschen Lufthansa gibt es keine Reihe 13. Die gibt es schon, aber die nennen die 14. Also es ist unlogisch, aber es ist so. Angst vor der 13. Bloß wenn es ums 13. Monatsgehalt geht, da haben sie keine Hemmung, da halten sie die Hände hin. Alles, was mit dem Aberglauben zusammenhängt, das ist in irgendeiner Weise auch unlogisch. Im Übrigen habe ich jetzt gehört, das hat sich ja sogar ins Tierreich inzwischen übertragen. Ich habe gehört von einer abergläubischen Kuh, die verhungert ist aus Aberglauben. Die wollte nur noch 4 blättrige Kleeblätter essen. Eine blöde Kuh. Der Paulus, der ist entsetzt über die Geisteshaltung dieser athenischen Menschen. Das sind ja kluge Leute, die wussten sagenhaft viel. Manche haben sich gedacht, sie wissen überhaupt alles. Nur einer von denen hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und das war der Weiseste von allen, das war der weise Sokrates. Denn einer, der nicht weiß, dass er nichts weiß, der weiß ja immerhin mehr als einer, der nicht weiß, dass er nichts weiß. Jedenfalls, die Athener, die waren so von der superschlauen Sorte. Aber gerade das eine, worauf es ankommt, das Wichtigste, das wissen die nicht. Die kennen den lebendigen Gott nicht und verehren tote Materie. Die wissen nicht, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und beten tote Götzen an. Und das nervt den Paulus. Und was ihn am meisten auf die Palme bringt, ist nun Folgendes. Bei dem Rundgang durch die Stadt, da steht er plötzlich vor einem Sockel und der ist obenrum leer. Da steht gar keiner drauf. Aber an dem Sockel ist ein Schild dran, für den unbekannten Gott. Und als der Paulus das liest, da haut es bei dem die Sicherung durch. Ihr müsst euch mal vorstellen, allein der kleine Stadtstaat Athen, der hatte 3000 Götter. Ich meine, das ist noch gar nichts gegen die hinduistische Religion. Die Hindus, die haben 330 Millionen Götter. Als ich das mal in so einem Vortrag erwähnte, da stand ein Zuhörer auf und ging raus. Und ich sah, dass die Mitarbeiter an der Türe mit dem verhandelten, habe ich hinterher gefragt, was war denn mit dem los, warum ist denn der abgehauen? Ja, hat er gesagt, bis dahin hätte er mir zuhören können, aber als ich mit meinen Übertreibungen anfing, da hätte es ihm gereicht. Diese Zahl ist doch keine Übertreibung. Du kannst in jedem religionswissenschaftlichen Lehrbuch, was du dir kaufst, kannst du nachlesen, dass die hinduistische Religion 330 Millionen Götter hat. Schon alleine diese Zahl zeigt ja den ganzen Wahnsinn dieser heidnischen Religion. als der erste Hindu-Tempel in Deutschland gebaut worden ist, in Westfalen, na, der ist immerhin 200 Göttern geopfert worden und geweiht worden. Naja, 200 für den Anfang ist ja auch schon ganz schön. Die Athener hatten jedenfalls 3000 Götter. Und ich traf jede Gelegenheit einen besonderen Gott. Die hatten einen Spezialgott für die Liebe, einen Gott für die Diebe. Und der Gott für die Diebe, der war gleichzeitig der Gott der Zöllner und Kaufleute. Also wenn man heute durch unsere Städte geht, da hat man ja den Eindruck, dass dieses Götterkombinat immer noch besteht. Jedenfalls hatten sie in Athen aus lauter Angst, sie könnten irgendeinen von den Göttermassen übersehen haben, ein Posament in der Stadt aufgestellt für diesen unbekannten Gott. Sozusagen für alle Fälle. Man kann ja nie wissen, vielleicht gibt es noch einen, Nummer 3001. Tatsächlich, Leute, es gibt, was heißt hier noch, einen. Es gibt überhaupt nur einen wahren Gott, und das ist der Gott der Bibel. Und das ist nicht derselbe wie der Allah der Moslems oder der Krishna der Hindus oder der Manitou der Indianer. Das ist nicht einer von den 3000 breitärschischen und vielbusischen und vielarmischen Gottesgestalten aus Holz, Stein, Ton oder so, sondern das ist der unsichtbare Gott, der aus seiner Unsichtbarkeit herausgetreten ist, in der Gestalt seines Sohnes Jesus, der am Ende seines Lebens wegen deiner Schuld gekreuzigt worden ist und der blutend am Kreuz hängt. Der steht nicht auf einem Posament, sondern der wahre Gott, der hängt an einem Kreuz. Und Paulus kennt den. Und die Athener kennen den nicht. Und deshalb tun ihm die Athener leid. Genau wie mir jeder von euch leid tut, der den wahren Gott nicht kennt. Was nützt euch denn eure ganze Bildung und Wissenschaft und euer ganzes Können, wenn ihr Gott nicht kennt? Was nützen euch denn alle eure Erkenntnisse, wenn euch die höchste Erkenntnis fehlt, die Gotteserkenntnis? Also Bildung und Wissenschaft in allen Ehren. Ich sage da kein Wort dagegen. Ich bin selber mit Leib und Seele ein Wissenschaftler. Aber das Entscheidende ist doch nicht, dass ich irgendwo mal eine gelehrte Doktorarbeit geschrieben habe, sondern dass Gott meinen Namen mit dem Blut seines Sohnes in das Buch des Lebens eingeschrieben hat. Das Entscheidende ist, dass ich erfahren habe, Gott gibt mir etwas, was mir keine Religion, keine Philosophie, keine Wissenschaft, keine Bildung geben kann, nämlich Vergebung meiner Sünden, ewiges Leben, Frieden mit Gott. Das Entscheidende ist, dass ich erfahren habe, alles Wissen der Welt ist nichts gegen das Wissen, Gott ist da und Gott ist für mich da und er sorgt für mich. Und das will der Paulus den Athenern beibringen. Die Athener, die brauchten nicht neue Lebensweisheiten, davon hatten die genug. Nein, die brauchten auch keine neue Philosophie, sondern die brauchten die Botschaft von der Liebe Gottes. Und die will Paulus denen bringen. Der geht dorthin, wo die sich am meisten versammeln, auf dem Marktplatz, wo sie auch die Professoren zwischen den Apfelsinenkisten hin und her wandern mit ihren Studenten und da geistvolle Gespräche führen. Und Paulus fängt jetzt an, sich damit einzumischen und mit den Athenern zu diskutieren, aber die machen sich bloß über ihn lustig. Die bezeichnen ihn als Schwätzer und Saatkrähe und ein kleiner Spatz wäre er. Ihr wisst doch, die Spatzen, die Ferkel, die holen sich aus den Pferdeäpfeln ihre Körner raus. So einer bist du, sagen die zu Paulus. Du rennst hier rum, versuchst ein paar Weisheitskörner aufzuschnappen. Andere sagen, was, dieser jüdische Zwerg, der will uns wohl hier neue Götter lehren. Also das war damals ein gefährlicher Vorwurf. Der Sokrates, der ist wegen dieses Vorwurfs nämlich getötet worden. Also die religiöse Diskussion, die nimmt allmählich aufregende Formen an. Die Sache dringt vom Marktplatz zum Rathaus. Es kommt, wie es kommen musste. Paulus wird verhaftet. Das heißt, verhaftet ist ein bisschen zu stark ausgedrückt. Die Athener sind höfliche Menschen. Die schicken eine Vorladung zwecks Klärung eines Sachverhaltes. Apostelgeschichte 17, Vers 19. Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren und wir wüssten gern, worum es sich handelt. Der Paulus muss also auf dem Areopag erscheinen. Den Areopag darfst du nicht mit dem Hyde Park verwechseln. Hyde Park ist eine Ecke in London, da kann jeder reden, was er will. Und der Areopag, das ist so eine Art oberste Zensurbehörde, die darüber bestimmt, was im Lande geglaubt, geredet, gelehrt und gemacht werden darf. Paulus hat sich vor diesem Gremium wegen seiner Predigten offiziell zu verantworten. Und er fängt seine Verteidigungsrede an, indem er den Athenern erstmal ein Kompliment macht. Und sagt, ihr Männer von Athen, ich habe sehr wohl bemerkt, dass ihr die Götter hoch verehrt. Na, da reiben sich die Athener natürlich geschmeichelt die Bäuche. Das hört man ja gern, wenn einem bestätigt wird, dass man ein frommer Mensch ist. Aber gleich im nächsten Satz geht der Paulus zum Angriff über. Er fährt nämlich fort und sagt, ich bin herumspaziert und habe eure Heiligtümer besichtigt. Und da fand ich doch ein Altar, da stand drauf geschrieben, dem unbekannten Gott. Na, so weit, so gut, das wussten die ja noch. Aber jetzt lässt der Paulus die Katze aus dem Sack. Jetzt packt er den Stier bei den Hörnern und sagt, diesen Gott, den ihr unwissend verehrt, den kenne ich. Und mit dem will ich euch mal bekannt machen. Und bei dem Wort unwissend, da zucken die Athener zusammen, als ob die ein Pferd getreten hätte. Das hören diese Herren, die die Bildung gepachtet haben und die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, natürlich nicht gerne. Wenn ihnen Unwissenheit bescheinigt wird, außerdem noch Unwissenheit in der wichtigsten Frage des Lebens. Und bevor die ihre Schrecksekunde überwunden haben und die Kinnlade wieder hochgeklappt ist, bezeugt Paulus von diesem Gott viererlei. Und sagt erstens mal, damit ihr Bescheid wisst, Gott ist der Schöpfer. Das heißt, Gott ist nicht der erste Anstoß und er ist kein Prinzip, wie das manche Philosophen so meinen. Die Welt ist nicht das Machwerk einer göttlichen Produktionsgenossenschaft, wie sich das die Griechen in ihrer Religion ausgedacht hatten. Die ist auch kein Zufallsprodukt und keine sich ewig bewegende und entwickelnde ewige Materie, wie sich das die Materialisten denken. Die Märchenerzähler der Neuzeit, die sowas von wie eine Evolutionstheorie sich ausgedacht haben, sondern die Welt ist von Gott geschaffen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist der erste Satz der Bibel. Damit geht alles los. Und aus diesem Anfang und aus diesem Gott, der am Anfang alles geschaffen hat, da folgert der Paulus auf die Einheit des Menschengeschlechts und sagt, alle Völker der Menschen, die auf dem Erdboden leben, sind von einem Blut. Aber da geht den Athenern der Hut hoch. Die Griechen, das müsst ihr wissen, das waren äußerst arrogante Snobs. Die hielten sich selber für eine Edelrasse, so eine Art Herrenvolk. Und alles, was nicht griechisch war, das nannten die verächtlich Barbaren. Also so eine ähnliche idiotische Einstellung, wie heute manche haben, Deutsch, Deutsch, Deutsch. Und was nicht Deutsch ist, das gehört abgefackelt. Und jetzt kommt einer daher, auch noch so ein Barbar, kleiner Jude, und behauptet, alle Menschen wären aus einem Teig, alle Menschen hätten das gleiche Blut, alle Menschen wären Brüder. Freunde, wenn die Athener damals auf Paulus gehört hätten, wenn Europa diese Botschaft der Bibel aufgenommen hätte, dann wären Millionen Menschen nicht gestorben, da wären Hektoliter von Blut in den Weltkriegen und Kriegen nicht geflossen. Und heute ist die Botschaft ja aktueller als je. Die Rassenfrage ist zu einer der brennendsten Fragen der Menschheit geworden und macht uns inzwischen in Deutschland auch wieder zu schaffen. Da brennen in Deutschland Asylantenheime bloß deswegen, weil einige, die in Deutschland leben, denken, Menschen, die eine andere Nase haben, eine andere Religion, eine andere Kultur, ein anderes Essen, die gehören einfach ausgeschaltet, abgefackelt. Das ist ja nicht nur eine politische Katastrophe, sondern das ist auch ein Widerspruch gegen das Wort Gottes. Alle Menschen sind von einem Blut. Und deshalb ist nämlich Neonazismus und Ausländerhass in der Wurzel nur dadurch zu bekämpfen, dass Menschen, die so eine verquere Ideologie haben, sich zu Gott bekehren und nach der Bibel anfangen zu leben. Leute, es wird Zeit für uns alle. Für Christen und Nichtchristen, für Fromme und für Faschisten. Dass wir endlich dem Wort der Bibel glauben. Alle Menschen sind von einem Blut. In diesem Wort liegt die Rettung für unsere Welt. Und auch für dein persönliches Leben. Dazu lebst du nämlich, damit du Frieden mit Gott findest. Und das ist das Zweite, was Paulus hier sagt. Vers 27. Gott wollte, dass die Menschen ihn suchen und sich bemühen, ihn zu finden. Du bist von Gott geschaffen, um ihn zu suchen. Jeder Mensch, zumal jeder junge Mensch, fragt sich doch eines Tages, wozu bin ich eigentlich da? Was ist denn der Sinn des Ganzen? Bitte, hier steht es in der Bibel, schwarz auf weiß. Du sollst Gott suchen. Und genauso hat Gott schwarz auf weiß in der Bibel versprochen, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, werde ich mich von euch finden lassen. Gott spielt mit uns doch nicht blinde Kuh. Und er lässt sich nicht im Unklaren, ob er sich finden lässt. Und wenn ja, ob und wie man ihn finden kann. Sondern er lässt sich finden von jedem. Denn, und jetzt kommt der Bibelvers, von dem ich ausgegangen bin, denn, sagt der Apostel Paulus, keinem von uns ist Gott fern. Seit Jesus seinen Fuß auf diese Erde gesetzt hat, da kann keiner mehr sagen, also mir ist Gott unendlich fern. Ich kann den nicht finden. Ich habe keine religiöse Antenne oder was, mir fehlt irgendwas. Ich sage dir, Gott ist dir genauso nahe wie mir. Und wenn du mit ihm nichts anfangen kannst, dann liegt das doch nicht daran, dass Gott so unendlich weit fern ist, sondern weil du dich so unendlich weit von Gott entfernt hast. Ja, dann komm doch zurück aus deiner Gottesferne. Von Menschen aus gesehen kann die Gottesferne unendlich sein. Von Gott aus gesehen ist die Entfernung ganz klein. Seit Jesus seinen Fuß auf diese Erde gesetzt hat, beträgt die Entfernung zwischen Gott und Mensch nur noch einen einzigen Schritt. Und das ist der Schritt der Bekehrung. Und das ist das Dritte, was der Paulus hier von Gott sagt. Gott fordert Bekehrung. Vers 30. Gott sieht über die Zeit eurer Unwissenheit weg, schwamm drüber. Aber jetzt fordert er alle Menschen überall auf, umzukehren. Hast du das mitgekriegt? Alle Menschen überall. Das heißt, heute Abend euch, die ihr meine Botschaft hört. Keinem von uns muss Gott fern sein. Und keiner von uns muss als Atheist leben und sterben. Jeder von uns kann die Nähe Gottes erfahren. Und wenn du bis heute überhaupt nichts von Gott gewusst hast oder wissen wolltest, mach doch nichts. Dann fängst du eben heute an oder fängst wieder an. Das Genie, das naturwissenschaftliche Genie des vorigen Jahrhunderts, der Albert Einstein, der hat mal gesagt, wenn die Welt überleben will, die Menschheit, muss ein neues Denken her. Oh, da waren sie alle ganz begeistert. Oh, Einstein, neues Denken, großartige Idee und so. Dann haben sie erst noch ein bisschen Kriege geführt, noch ein paar Millionchen umgebracht. Dann kam Gorbatschow und schrieb sein Buch von der Perestroika. Und was stand da drin? Wenn die Menschheit überleben will, braucht sie ein neues Denken. Ja Leute, so neu ist das ja gar nicht, dieser Vorschlag. Paulus, der Bote Gottes, hat vor 2000 Jahren im Zentrum Europas den führenden Menschen dieses Kontinents genau die gleiche Botschaft gebracht. Der hat damals von Umkehr gesprochen. Von Bekehrung, das heißt im Griechischen, das war die Sprache, in der er geredet hat, steht da Sinnesänderung. Also auf Deutsch neues Denken. Damals hat er den großen Denkern gesagt, Denken ist gut, aber Umdenken ist besser. Und er hat noch dazu gesagt, wo man dieses neue Denken herbekommt, nämlich von Jesus Christus. Aber von dem wollten die Athener ja nichts wissen. Als die Rede auf Jesus kam, da haben sie Paulus ausgelacht. Heute ist uns das Lachen vergangen, weil wir sehen, dass die Welt, Gottes gute Schöpfung, allmählich aus dem Leim geht und zerstört wird, wenn die Menschen nicht umdenken. Ohne Umdenken kein Überleben. Das steht auf jeder zweiten Seite irgendeiner Zeitung. Ohne Bekehrung kein ewiges Leben. So steht es überall in der Bibel drin. Ich hoffe, ihr habt das mitgekriegt. Gott fordert alle Menschen auf, Ich stehe heute Abend nicht als ein Mitspieler vor euch, sondern ich stehe vor euch als ein Bote des lebendigen Gottes, der durch eine Forderung, eine Aufforderung, eine Herausforderung zu überbringen hat. Das ist vielleicht die größte Herausforderung, die dir im ganzen Leben begegnen kann. Dass einer, der gestorben ist und schon mal tot war, sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und der dich ruft, ihm nachzufolgen und mit ihm zu leben. Was heißt Bekehrung? In Texas, da erzählt man sich so eine Geschichte. Da war ein Mann, der trank immer abends in der Kneipe sein Whisky und da hat er vor der Kneipe, da waren solche Pfähle, sein Pferd angebunden. Eines Tages kommt der Besitzer der Kneipe die Dorfstraße runtergelaufen und sieht, dass das Pferd drüben bei der Kapelle angebunden ist. Und da sagt er zu dem Mann, hey Mister, was ist denn mit Ihnen los? Seit wann haben Sie denn das Pferd da drüben angebunden? Und da sagt er, ja, gestern Abend war ich in der Kapelle und habe von Jesus gehört und da habe ich mich bekehrt. Und da habe ich die Pfähle gewechselt. Alles, was ich von dir wissen will, ist heute Abend, bist du bereit, die Pfähle zu wechseln? Was sind denn die Pfähle, an die du dein Leben bindest? Deine Schönheit, dein Einkommen, dein Geld, dein Beruf oder alle möglichen Sicherheiten. Das geht doch alles den Bach irgendwann mal runter. Selbst bei der Schönheitskönigin ist eines Tages die Schönheit hin. Die sitzt am Ende auch bloß noch im Altersheim und wird mit Mus gefüttert. Es geht darum, dass du begreifst, dass der lebendige Gott dir eine Forderung überbringt. Du sollst die Pfähle wechseln. Und es gibt dann für keinen von euch eine Entschuldigung, wenn ihr so weitermacht. Das ist das Vierte, was der Paulus hier sagt. Er sagt, er hat einen Tag festgesetzt, an dem er die ganze Menschheit gerecht richten will, und zwar durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Das geht doch nicht immer hier so weiter. Sondern es muss sich doch jeder Mensch irgendwann am Ende seines Lebens nochmal vor Gott verantworten. Das geht doch nicht so weiter, dass jeder macht hier, was er will, als ob die 10 Gebote nie gegeben worden wären. In Gottes Fahrplan ist der Tag schon festgelegt, an dem unser Planet die letzte Runde dreht. Und dann kommt das letzte Gericht. Und da kommt der Richter und der heißt Jesus. Denn Jesus ist ja nicht tot, sondern der lebt ja, der ist ja auferstanden. Und der wird ja uns auch alle vom Tod auferwecken und im jüngsten Gericht über unser Leben befragen. Denke nicht, du kannst dich vor dem Gericht drücken und vor der Auferstehung, indem du dich irgendwo zum Beispiel in den Weltraum pusten lässt, wie das John Lennon und andere Leute gemacht haben. Gott braucht nicht dein vollständiges Gerippe für die Auferstehung. Du bist in seinem Gehirn wie in einem riesigen Computer gespeichert. Und er wird dich aus deinem Grabe rausrufen und da wirst du vor ihm stehen müssen und dich verantworten. In dem Augenblick, wo der Paulus von der Auferstehung redet und vom Gericht, da ist aber die Geduld der Athener völlig zu Ende. Da reicht es denen, die einen, die spotten höhnisch, die anderen sagen höflich, hochinteressant, sie können uns ja vielleicht morgen mal mehr über ihre Ansichten erzählen. Und einige bekehren sich. Ich nehme jetzt mal an, dass unter der Hörerschaft genau die gleichen 3 Gruppen von Menschen sind. Einige feixen und spotten, wenn ich von der Auferstehung rede. Für euch steht ein Extrawort in der Bibel. Das heißt, Gott lässt sich nicht spotten. Einige, die winkeln lächelnd ab, sagen, ach na ja, jeden Tag hier, Theos Bekehrungsplatte. Vielleicht später mal, also jedenfalls heute nicht. Das sind so die hinterher mit uns Gespräche führen und sagen, ja interessant, was ihr da euch so ausgedacht habt und alles erzählt, aber vielleicht reden wir morgen nochmal weiter drüber. Ja, was heißt morgen? Morgen kann vielleicht eine Täuschung sein. Die Uhr, die du am Handgelenk trägst, die sagt heute. Und der Puls, der hier drinnen schlägt, der sagt heute. Und das Spezial wird für euch, die eure Bekehrung aufschiebt, das heißt in der Bibel, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herzen nicht. Und einige von euch, die werden den entscheidenden Schritt tun und zu Jesus kommen. Und für euch steht auch ein Spezialwort in der Bibel. Das heißt, das hat Jesus gesagt, wer zu mir kommt, den schicke ich nicht wieder weg. Das ist ganz egal, wie du aussiehst, was du gemacht hast, was du alles schon hinter dir hast, was kein anderer weiß. Das spielt alles keine Rolle. Wer zu mir kommt, sagt Jesus, den schicke ich nicht wieder weg. Und zu welcher Gruppe du jetzt gehörst, das entscheidest du ganz alleine. Keinem von uns ist Gott fern. Und jedem von uns ist Gott jetzt gleich nah. Und jeder von uns hat die gleiche Chance. Denn so steht hier als letztes, Gott hat jedem den Glauben angeboten. Das heißt also, glauben können kann jeder. Die Frage ist jetzt, ob du willst. Wir alle wollen doch bestimmte Dinge in unserem Leben, damit das Leben funktioniert. Wir brauchen bestimmte Dinge. Unbestechliche Bürgermeister und mehr Geld und was weiß ich alles. Ja, Arbeitsplätze, da könnten wir sonst was aufzählen. Aber was wir am meisten brauchen, weil unsere Seelen sonst verhungern, trotz 300 Sorten Brot und Käse, das ist Jesus. Weil unsere Seelen ohne ihn verdursten, trotz Cola und Kulmbacher und Kölsch. Es muss doch von jeder Mensch von irgendeiner Quelle trinken. Und ich frage dich, von welcher Quelle lebst denn du? Woher beziehst denn du deine Lebenskräfte und deine Lebenssäfte? Du kannst mit allen Wassern der Philosophie gewaschen sein. Du kannst dich mit Schnaps volllaufen lassen und deine Adern mit Drogen vollpumpen. Du kannst aus dem Ozean der Weltreligionen Weisheiten schlürfen. Du kannst aus den trüben Tümpeln der Wahrsager saufen und kannst das eiskalte Wasser des Materialismus schlucken, aber ich sage dir, deine Seele wird dabei verdursten. Auf dem Marktplatz der Weltanschauung, da werden wir heutzutage überschwemmt von allen möglichen Parolen. Von allen Seiten bieten sich uns die großen Glücksbringer an. Jesus hat ja auch ein Angebot zu machen. Jesus sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Und dieses Wasser wird in ihm zur Quelle, die bis ins ewige Leben fließt. Und damit meint Jesus von sich, ich kann deinen Lebensdurst stillen. Und wenn du zu mir kommst, da ist die Suche und die Sucht und die Sehnsucht vorbei. Dann bist du am Ziel, zu Hause, geborgen, im Frieden. Du kannst heute heimkommen, wenn du willst, wenn du Jesus annimmst. Sag ihm, Jesus, ich nehme dein Angebot an. Vergib mir meine Schuld und gib mir ein neues Leben. Am Ende der Bibel, in einem der letzten Sätze, die Jesus sagt, da sagt er, wer Durst hat, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist buchstäblich der letzte Wille von Jesus, deinen Lebensdurst löschen. Er will. Die Frage ist, ob du willst. Wer von euch will, der kann ja das Gebet jetzt mitsprechen, innerlich, was ich euch vorspreche. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Vergib mir bitte meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen.